Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Ja, plus eins ist eigentlich untertrieben, weil in dieser Sendung steckt ja so viel mehr drin, muss man sagen. Zum Beispiel Flo am heutigen Tage, der ist Anfang 20 und quer durch Europa gereist.
Er fragte mich dann, wohin. Ich sag, hier, guck auf der Karte und sag, hier, zeig drauf, Maastricht, da so. Und er mit der Hand über die ganze Karte so, Niederlande. Steige ich da ein und wir sind auf der Autobahn unterwegs und irgendwann schlafe ich ein. Und dann wache ich irgendwann auf und gucke auf die Autobahnschilder und sehe so französische Städtenamen an den Ausfahrten. Und denke mir so, nein.
Ja, klingt so ein bisschen nach Entführung. Was da auf uns zukommt, das hören Sie heute bei Plus Eins. Und damit herzlich willkommen. Also was Flo auf seiner Reise ohne Geld so alles erlebt hat und ob er wirklich auch wieder in einem Stück zurückgekommen ist, das werden wir in der Geschichte der Woche erfahren. Und einen Lieblingsgast habe ich heute auch dabei, natürlich mein Plus Eins, ein Kollege und ein Freund aus dem Leben, Max Spalleck.
Wunderschönen guten Tag.
Die Redaktion stellt sich an dieser Stelle immer vor, dass wir so eine, ich sage mal Sonja, dann am Anfang machst du so eine kleine Anekdote, was dich mit deinem Gast verbindet. Ja. Und fällt dir dazu was ein?
Eine Anekdote zu dir und zu mir?
Zu uns, ja.
Naja, die Anekdote, die ich immer im Kopf habe, wenn ich von dir anderen Leuten erzähle, ist, dass wir uns eigentlich nicht so richtig kannten, immer nur über Bande, über andere Freunde und dann irgendwann mal zusammengeworfen worden sind und innerhalb, glaube ich, von einer Stunde oder eher 40 Minuten gemerkt haben, dass wir auf so einem Quatsch-Level oder auf erzählerischen Level, wollte ich natürlich sagen. Genau. Unfassbar gut funktionieren, ja. Und da sehr, sehr, sehr viele deckungsgleiche Ebenen haben. Also das ist jetzt keine richtige Anekdote, aber das erzähle ich immer.
Aber ich denke immer daran, dass wir wahrscheinlich Geschwister sind, ohne dass wir es wissen.
Das stimmt.
Weil wir auch beide oberschlesische Vorfahren haben und beide aus Südberlin sind. Und da muss, also bei unseren Eltern können wir nicht mehr so gut nachfragen, weil es die nicht mehr so gibt, aber ich glaube, da müssen wir nochmal nachforschen.
Das könnte wirklich sein. Es gab ja mal einen Namensforscher, der sich irgendwann mal unseren beiden Namen angetan hat und er hat dann irgendwie rausgefunden, dass der Ursprung unserer beiden Namen ungefähr 20 bis 30 Kilometer im Oberschlesischen voneinander entfernt liegt. Also, ich bin mir sicher, dass die Urgroßväter sich kannten.
Sie hören Plus Eins und wie das immer so ist, wenn man mindestens zu zweit ist, wenn es um Familie oder Beziehung geht, da tauchen Fragen auf und die lassen wir natürlich nicht einfach unbeantwortet so liegen. Wir haben schließlich einen Bildungsauftrag.
Plus Eins. Die Antwort.
Die Antwort gibt es jede Woche und zwar auf eine Frage, die Sie uns stellen können per Mail an plus1@deutschlandradio.de. Und heute geht es um Liebe am Arbeitsplatz und zwar darum, wenn man als Paar gemeinsam arbeitet. Max, du arbeitest ja mit deiner, ja, jetzt kann man sagen, gelegentlichen Ex-Frau zusammen.
Zukünftige Ex-Frau.
Ja. Und das sogar, also jetzt seid ihr nicht mehr zusammen, arbeitet trotzdem manchmal noch zusammen.
Mhm.
Wie ist das?
Das ist am Anfang immer so ein bisschen sportlich, finde ich. Wenn man dann aber in seinem Kopf das so ein bisschen umlegt und es irgendwie schafft, die Kritik, die ja auf jeden Fall irgendwann mal von der anderen Seite kommt, als positive Kritik einzuordnen, dann geht das.
Es gibt doch keine Kritik, man muss doch Feedback geben.
Nein, aber sie ist ab und zu meine Regisseurin bei solchen Hörspielen. Mhm. Und wenn dann so ein unromantisches »so nicht« kommt, dann nicht sofort in Schmähgesang einzufallen, fällt schwer, aber irgendwie geht's.
Aber Sie sehen, wir sind keine Experten auf diesem Gebiet. Uns fehlt auch der Humor wahrscheinlich dafür. Deswegen fragen wir Drehbuchautor Ralf Husmann, der ist Erfinder der Großraumbüro-Serie Stromberg und auch von Frau Jordan stellt gleich. Hallo, Herr Husmann.
Guten Tag.
Also 24/7 als Paar so zusammen, wenn man gemeinsam arbeitet, ist das eine Chance oder ein Risiko für die Beziehung und die Familie?
Ich glaube, es ist am Ende beides, diese Work-Wife-Balance. Ist, glaube ich, am Ende wahrscheinlich beides, weil es geht einem nie der Gesprächsstoff aus, weil man ja immer sagen kann, Mensch, ne, weißt du noch, hier der Meier aus der Buchhandlung, ist der wirklich was für ein Arschloch? Man hat immer was zu sagen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich, weil wir alle kennen ja diese Paare, die so gleich aussehen und die gleiche Funktionsjacken gekauft haben und so, also alles gleich machen und diese Paare, die so gleich aussehen, die, wissen wir ja alle, stehen auf der allgemeinen Coolness-Liste, so kurz hinter Leuten, die Bierdeckel sammeln. Also das hat beides Vor- und Nachteile.
Also Sie meinen, die Gefahr besteht in der Symbiose, die man dann bildet, wenn man alles zusammen
macht? Ja. Ich glaube, das ist am Ende schwierig. Aber es gibt natürlich, man muss es ja sagen, also es ist, glaube ich, ein Drittel, glaube ich, der Menschen in Deutschland lernen sich am Arbeitsplatz kennen. Also ein Drittel ist ja schon eine relativ hohe Zahl.
Ich habe meine inzwischen Ex-Frau auch bei der Arbeit kennengelernt. Kann man sagen, das Büro ist so eine Art Tinder?
Analoges, ich glaube, es ist, ja, es ist vielleicht so ein bisschen Elite-Partner ohne Elite. Also man, hat ja...
Sie kennen unsere Ex-Frauen nicht. Das ist die.
Ja. Ich glaube, es hat den großen Vorteil, dass man sozusagen am Arbeitsplatz schon sieht, wie der andere wirklich ist. Und so bei Tinder und diesen anderen Portalen, dann hat man ja zuerst mal das absolut positive Bild. Und man sieht die photogeshoppten Fotos und so weiter. Und im Büro siehst du ja sofort, wie der andere wirklich schon reagiert bei Papierstau. Und dann kannst du das so hochrechnen, wie er reagiert in einem richtigen Stau auf dem Weg in den Urlaub mit zwei Kindern, die ihr dann vielleicht noch haben wollt oder so. Also das ist ja schon mal sehr hilfreich, wenn man eigentlich schon diese ganze Kennenlernphase weglassen kann.
Was würden Sie denn sagen, wann wird das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben zum Problem? So richtig meine ich jetzt.
Naja, es kann, glaube ich, aus verschiedenen Gründen zum Problem werden. Einerseits, glaube ich, weil man natürlich nicht unterschätzen darf, dass es ja auch noch andere Kollegen gibt. Also es gibt vielleicht diesen einen oder diese eine Kollegin, die super ist, aber 98% der restlichen Kollegen sind ja Arschlöcher, machen wir uns nichts vor. Und die lässt dann natürlich, sobald irgendwie klar wird, man hat da was am Laufen. Und das darf man, glaube ich, am Ende nicht unterschätzen, weil man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass das eigentlich die Welt ist, gegen die man dann arbeitet. Und man muss eben aufpassen, dass man halt nicht zu lange in den Charts des Flurfunks bleibt. So, ne? Also ich glaube, es ist irgendwie gar nicht so einfach, das sozusagen im Vorfeld einzuschätzen, weil so diese Diddle-Mäuse, die man verschenkt oder die 3-Pfund-Emojis, die überall dran hängen, wenn die halt auf dem Firmenhandy auftauchen, ist vielleicht auch nicht so einfach. Oder wenn irgendwo nochmal so ein Post-it aus der Akte fällt, wo drauf steht, ich liebe dich, Pupsi, ist vielleicht auch für die Arbeit im Büro gar nicht so zuträglich.
Ja. Und wie ist es mit der Hierarchie? Also wenn der Partner, die Partnerin eine Etage höher arbeitet?
Naja, das ist ja, glaube ich, das wissen wir ja alle. Das ist ja, also wir haben ja alle genug Arztserien gesehen, um zu wissen, dass die Krankenschwester immer den Oberarzt haben will. Also ja. Ich glaube, das ist ja eigentlich am Ende so. Beckenbauer ist ja das große Vorbild, der, glaube ich, seine Frau, die früher mal seine Sekretärin war, mit seiner neuen Sekretärin betrogen hat. Also ich glaube, dieses Ding ist ja eigentlich so fest eingeschrieben, dass man eigentlich irgendwie denkt, wie viele Sekretärinnen haben es eigentlich auf diesem Wege in die Chefetage gebracht und so. Also, aber ohne Quatsch, man muss sich da, glaube ich, natürlich nichts vormachen. Das ist eine richtig schwierige Angelegenheit, weil es ja Tür und Tor öffnet für Mauscheleien. Man muss auch immer so tun, als würde man den Partner oder die Partnerin eben nicht bevorteilen. Die Partnerin oder der Partner erwartet aber genau gerade das. Also das ist, glaube ich, schon die erste Hürde, die man da nehmen muss.
Und was, wenn man beruflich nicht einer Meinung ist? Ich denke an so eine große, wir haben so ein Meeting, ja, alle sitzen an einem Tisch, man streitet sich, Partner 1 ist aber nicht der Meinung von Partner 2 und abends am Abendbrottisch, was dann?
Ja, ich glaube, andersrum ist viel schwieriger. Ich glaube, wenn der Streit sozusagen am Vorabend stattfindet, weil der Alte wieder in die eigene Lieblingsserie gequatscht hat und man am anderen Tag aber diese Präsentation hat, wo man jetzt sagen muss, hey, da bist du aber schon auf meiner Seite. Das halte ich für viel schwieriger. Also sich Arbeit mit nach Hause nehmen, das ist ja so, aber ich glaube, der umgekehrte Weg, wenn man sozusagen aus einer Stresssituation aber in die Firma fährt und da muss man dann aber im Prinzip erstmal versuchen, so neutral wie möglich zu bleiben oder sogar was zu unterstützen. Das halte ich für eine relativ große Herausforderung, wenn das mehrfach alles passiert.
Aber wie kriegt man es hin?
Ich glaube, man kriegt es tatsächlich nur hin, indem man sich wirklich versucht, vor Augen zu halten, dass es zwei unterschiedliche Welten sind. Das ist, glaube ich, am Anfang super schwierig, aber es wird auch nicht leichter, wenn es länger dauert, weil das wirklich zwei unterschiedliche Bereiche sein müssen. Und man muss, das ist aber wirklich schwer hinzukriegen und eigentlich nur für Menschen, die schon emotional weit entwickelt sind, tatsächlich muss man es schaffen, irgendwie zu sagen, sobald wir hier durch diese Tür gehen, bist du eben nicht mehr Purzel oder Schnurzel oder so, sondern die Kollegin.
Emotional weit entwickelt, da kann man schon mal, Max, sind wir raus, oder?
Ja, ist schwierig. Also ich überlege die ganze Zeit, bei meiner irgendwann jetzt bald Ex-Frau war das so, die ist sehr, sehr, sehr umtriebige Produzentin von Podcast. Und wir haben dann irgendwann nicht mehr direkt zusammengearbeitet, aber ich bin jemand, der wirklich ein sehr, sehr fauler Podcast bis gar kein Podcast-Hörer bin. Und das kam nicht immer gut an, weil da wurde dann gesagt, ich habe das und das produziert, aber ich wusste halt nie, was es ist. Dann habe ich da mal reingehört, es hat mir nicht zugesagt, habe dann allerdings mit meiner Meinung auch manchmal hinterm Berg gehalten und da habe ich schon dieses Konfliktpotenzial größer werden sehen.
Herr Husmann, abschließend würde ich gerne wissen, zusammenarbeiten, zusammenleben, ist das mehr Chance oder mehr Risiko?
Es kommt drauf an. Also wenn es am Ende nicht gut ausgeht, ist das Risiko, glaube ich, höher, weil sozusagen nach der Beziehung noch die nächsten 20 Jahre im selben Büro sitzen ist, stelle ich mir ein bisschen wie die Inkarnation der Hölle vor. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Wenn es aber klappt, ist es, glaube ich, super, weil wir alle können, glaube ich, wenn wir in normalen Büros arbeiten, da gut viel Liebe gebrauchen. Die meisten Büros sehen ja schon eigentlich so aus, als hätte der Designer von Tönnies da irgendwie Hand angelegt. Und da hilft, glaube ich, sehr, wenn man emotional sozusagen nochmal eine andere Baustelle im Laufen hat. Aber es muss halt klappen. Oder man muss sich halt sauber trennen, das geht ja auch. Ja. Und dann ist es auch wieder in Ordnung. Aber ich glaube, wenn es nicht gut ausgeht, ist das Risiko höher als die Chance.
Ralf Husmann, vielen Dank für diese Woche.
Ja, ich danke auch.
Und wenn Sie auch eine Frage zum Zwischenmenschlichen haben, dann schreiben Sie uns an plus1@deutschlandradio.de. Die Antwort auf Ihre Frage gibt es dann jede Woche hier an dieser Stelle.
Wir sind Familie Rätsch aus Bad Salzungen und wir haben in Zeiten von Corona doch ein paar Hochbeete bei uns in den Garten gebaut.
Weißt du, was das ist, Lilith?
Schnittlauch.
Ja, und das hier?
Petersilie.
Das ist Petersilie?
Ja. Yeah.
Wie heißt das? Haben wir schon Pesto draus gemacht?
Basilikum natürlich.
Genau, Basilikum.
Und es ist einfach schön zu sehen, wie viel Spaß die daran haben. Also die säen das halt aus und dann pflanzen sie es aus oder wir kaufen kleine Pflänzchen und dann gucken sie halt täglich und gießen mit. Also der Kleinste, der ist 2, der gießt wie ein Weltmeister.
Soll ich Wasser reinmachen?
Ja.
Warte, ich halte es hinten.
Nein.
Ein Nachfolgeprojekt gibt es übrigens auch schon. Wir wollen jetzt noch ein Gewächshaus bauen und nicht so ein klassisches Gewächshaus, sondern eins aus alten Fenstern irgendwie an einer Wand montieren. Genau, uns wird halt nie langweilig.
Plus eins, das ist mein Lieblingsgast heute, ein Kollege und guter Freund, Max, Schallplattensammler, muss man wissen, Lebemann und Patchwork-Vater. So würde ich dich vorstellen, wenn du bei Wetten, dass mein Gast.
In der Reihenfolge auch?
Ja.
Lebemann?
Ja, erst Schallplatten, habe ich gesagt.
Ah, okay.
Schallplatten, ja, Lebemann, schön. Patchwork-Vater. Wir müssen dazu sagen, 2 Töchter, 11 inzwischen? Und 17?
Ja, fast.
Fast 11?
Fast 11, fast 18.
Fast 11, fast 18 von 2 Frauen.
Mhm.
Die Frauen sind weg, die Töchter sind noch da.
Ja.
Leben aber überwiegend bei dir, kann man schon sagen, oder?
Ja, in den letzten Jahren hat sich das so eingependelt. Also ich war da immer sehr, sehr offen, wo die Kinder gerne wohnen wollen. Und das hatte jetzt mit der Schule zu tun, wo die Schule näher war. Und deswegen waren die jetzt eigentlich so immer unter der Woche bei mir. Also eigentlich so das, was die Rollenverteilung gar nicht vorsieht. Eigentlich soll ja der Papa immer in den Zoo gehen am Wochenende und ins Freibad. Aber ich durfte dann halt immer die schlecht gelaunt am Dienstagnachmittag begrüßen. So, aber das ist okay. Also das hat sich irgendwie so eingependelt. Mhm. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, ob sich das nochmal verändert.
Ich frage deshalb, weil ich erinnere mich an eine Titelgeschichte mit dir. Ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht. Irgendein Stadtmagazin, City oder Tipp oder irgendwie sowas in Berlin, wo es um alleinerziehende Väter in Berlin ging.
Ja.
Erinnerst du dich? Da warst du doch...
Ja. Da war ich mit meiner jetzt mittlerweile fast 18-jährigen Tochter drauf und wir waren auf dem Cover und die war mir irgendwie, saß mir auf den Schultern auf dem Cover. Genau.
Und da habe ich nämlich echt gedacht, das ist doch total wirklich untypisch. Also selbst in Berlin, oder? Dass ein Vater gerade mit einem kleinen Kind, weil wie alt warst du als... Oder wie alt war sie, als du dich von der Mutter getrennt hast? Da war sie doch noch so klein.
Da war die sehr, sehr klein. Da war die 1,5 ungefähr. Und das war aber so eine Trennung, wo man sich kurz bevor es richtig furchtbar wurde, getrennt hat.
Mhm.
Das haben beide Parteien gemerkt. Jetzt wird es hier gerade fies. Und dann hat man sich getrennt. Und die erste Zeit war natürlich schwierig. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt. Aber nach einem Jahr hat sich das plötzlich so eingerenkt. Und da ich halt auch so einen Job habe, der relativ viel auch mit Freizeitmöglichkeit zu tun hat,
ja,
weißt du, war das immer möglich. Und deswegen konnte ich immer sagen, okay, das Kind ist eine Woche bei der Mutter und eine Woche ganz bei mir. Und das haben wir ganz, ganz, ganz lange durchgezogen und das hat sehr, sehr gut funktioniert und war dann lustigerweise teilweise wenigstens auch Vorbild im Freundeskreis von mir. Also dass dann plötzlich Freunde auch, die dann auch eine Trennung durchgemacht haben und so ein bisschen wie der Ochs vom Berg standen, weil wie machen wir das jetzt, wie machen wir das? da gab es dann so Gespräche, ruhige Gespräche mit mir, aber es hat trotzdem funktioniert und wo ich dann gesagt habe, also es funktioniert, nur da müssen halt beide Bock drauf haben und beide dran arbeiten, also mit Stolz ist hier nichts gewonnen.
Mhm. Dann Kind 2, Mutter 2, Trennung 2. Wie war das da bei der Frage, wo Lini, also die Kleinere, leben will, soll, kann, muss?
Naja, also das war insofern oder ist eigentlich jetzt immer noch insofern anders, weil als die erste Trennung vonstatten ging, da war halt die Tochter 1,5. Mhm. Jetzt ist die Tochter 11.
Das ist natürlich ein anderer Schnack da.
Das ist ein anderer Schnack und das ist auch komplizierter klingt jetzt ein bisschen technisch, in der Vorbereitung so einer Trennung. Aber da eine Trennung nie schön ist, aber wir trotzdem wussten, das Wichtigste ist, dass das Kind da einigermaßen unbeschadet aus dieser Trennung rausgehen muss, haben uns wirklich vorbereitet. Mhm. Also wir waren beim Psychologen, also jetzt nicht wegen uns, obwohl wir es auch brauchen könnten, sondern halt wegen der Tochter. Und mit dem haben wir dann in 2, 3 Sitzungen erarbeitet, wie es vielleicht funktionieren könnte, wie man vor allen Dingen das dem Kind auch mitteilt, dass man sich trennt, dass es bald halt nicht nur eine, sondern 2 Wohnungen gibt. Und so, nee, aber das war jetzt einfach mal, man hat gesagt, wir lassen, weil die halt 11 ist, bald 12, das Kind eigentlich entscheiden. Mhm. Und wir versuchen, das irgendwie möglich zu machen. Und das läuft bisher ganz gut. Da muss ich allerdings auch sagen, da hat die Pandemie gerade allen so ein bisschen in die Karten gespielt, weil die war jetzt halt gerade so ein bisschen mehr bei mir. Meine Ex-Frau konnte mehr arbeiten, was ganz gut gepasst hat und sowas. Also es hat halt sehr, sehr viel mit keinen Stolz haben zu tun und das Wohl des Kindes wirklich wollen.
Die große Tochter hat jetzt Abi gemacht, die hat einen Freund, die wird wahrscheinlich irgendwann ausziehen oder zumindest mal eine Weltreise machen.
Ich zähle die Stunden.
Achso, das wollte ich jetzt fragen. Nee. Da fühlst du dich dann bestimmt doch dann komisch, oder? Wenn das erste große Kind dann auszieht. Jetzt bist du der Hahn im Korb, weißt du, 2 Mädels zu Hause.
Ich fühle mich jetzt manchmal schon komisch.
Ja?
Also, na klar. Weil dadurch, wenn du es gewohnt bist, schon seit deine fast 18-jährige Tochter, also seit die 1 ist, immer wieder bei dir ist. Und das heißt, du hast dieses Ganze, du durchläufst so eine Vater- und eine Mutter-Phase. Weil du musst ja auch
beides sein.
Du musst diese beiden Sachen auch ausfüllen. Und wenn die jetzt dann für 3, 4 Tage weg ist oder dann doch halt jetzt bei ihrer Mama dann häufiger ist, ich habe die jetzt in den letzten Wochen sehr sporadisch, auch manchmal 2 Wochen nicht gesehen. Und das ist so ein Abnabelungsprozess, der natürlich mir weitaus mehr wehtut als ihr. Aber irgendwie ist das auch, ich lüge mich da wahrscheinlich mal ein bisschen an. Ich denke manchmal so, das ist auch ganz gut so. Das ist ganz gut, dass das jetzt gerade ist. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Sie hat ihr Zimmer noch und wir waren gestern essen und sie hat da auch nicht signalisiert, dass sie das bald auflösen will. Ich habe das mit der Miete auch noch nicht signalisiert. Nee.
Nein, aber wenn du das jetzt hier hörst, Kind, ja, bald musst du abdrücken, mein Papa.
Ja, nee, das ist also, ich glaube, wenn man da so halb, ich nehme mich da eher so halb alleinerziehender Vater, man kriegt halt beide Rollen sehr, sehr, sehr intensiv mit und muss sich dann natürlich auch irgendwann von beiden Rollen allmählich verabschieden.
Mein Gast heute ist mein guter Freund Max Spalleck. Irgendwelche Reisepläne für... Jetzt hast du dir gerade einen Bonbon in den Mund gesteckt.
Ja, ich wusste nicht, dass ich jetzt schon wieder reden muss. Reisepläne.
Wieder geht, meine ich?
Nee, also nicht so richtig. Als es losging mit der Pandemie, habe ich sehr, sehr viel darüber gelesen und habe dann auch so die Perspektiven am Himmel immer mehr verschwinden sehen. Und da habe ich mir gesagt, nee, in diesem Jahr nicht. Vielleicht geht es irgendwann zu Verwandtschaft, die ich jetzt seit mehreren Jahren nicht gesehen habe, in die Nähe von Flensburg, aber mehr ist nicht drin.
Wenn Sie auch nicht wegfahren, dann geht vielleicht der Urlaub im Geiste. Also wir nehmen Sie jetzt mal mit und wir nehmen uns als Zeit für eine ganz besondere Europareise, nämlich in unserer Geschichte der Woche. Die kommt diesmal von meiner Kollegin Kim Neubauer. Hallo Kim.
Hallo.
Es geht um deinen Freund Flo.
Genau.
Da muss ich zuerst mal wissen, Freund oder Kumpelfreund?
Kumpelfreund. Schon immer tatsächlich. Ja.
Okay, und der ist quasi, kann man sagen, im Dauerurlaub. Was ist das für eine Geschichte?
Genau, der ist im Dauerurlaub. Wir haben uns, wir kennen uns schon ganz lange. Wir sind nämlich zusammen aufgewachsen auf einem Dorf in Norddeutschland, in so einer Kleinstadt zwischen Hamburg, Bremen und Hannover und haben so Teile unserer Jugend zusammen verbracht. Und Flos Leben sieht heute ganz anders aus als meins, denn er wohnt in einem Bus, hat keinen festen Wohnsitz. Und letztes Jahr an Weihnachten, da habe ich ihn mal in seinem Bus besucht in Niedersachsen.
Und natürlich fahre ich auch manchmal extra durch die Stadt, weil ich dann denke, vielleicht sehe ich noch Leute, die mich von damals kennen. Aber einfach zu sagen, hier, ich habe jetzt einen Bus, fahre damit durch die Gegend irgendwie. Weil wenn ich mal vom Reisen erzählt habe und dann Wanderschaft und ja später in einem LKW-Leben, dass immer so kam, oh ja, aber kann man das, will man das, ist das nicht kalt, ist das nicht ungemütlich, wie lange willst du das machen, ein Jahr und dann kommst du wieder, baust dir ein Haus oder was auch immer. Und da musste ich immer irgendwie gegen ankämpfen.
Ja, Flo lebt ja quasi als Aussteiger, wenn ich es jetzt mal so ganz plakativ formulieren müsste. Und er fährt mit diesem ausgebauten Bus durch die Gegend, reist viel durch unterschiedliche Länder, hat kaum Termine und Verpflichtungen. Ja, und dass Flo einmal so leben würde, das hätte er selbst, glaube ich, auch nie gedacht. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht so gekommen, wenn er nicht eine Zufallsbekanntschaft gemacht hätte. Und auch die Geschichte über Flo geht darum, wie jemand durch Zufall in einem Leben landet, das er sich so hätte nie erträumen können. Es ist eine Geschichte über Entscheidungen, über Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben und darüber, was es auch mit einer Freundschaft macht, wenn der eine zum Hippie wird und die andere dann automatisch ein bisschen zur Spießerin.
Ich komme mir nämlich auch total spießig vor, weil ich habe so Fotobücher zu Hause, die heißen On the Road, wo Leute Busse ausgebaut haben und überall auf der Welt. Und ich denke immer so, irgendwann mache ich das auch. Natürlich mache ich das nicht. Geht dir das auch so mit Flo?
Total. Also genau, ich könnte auch so ein Buch zu Hause haben und er lebt einfach genau dieses Leben. Der Bus vor den Alpen und er sitzt dann oberkörperfrei mit einer Gitarre auf dem Dach. Genauso.
Fehlt nur das Lagerfeuer.
Ja, das stimmt. Ah, das gibt's auch.
Wie lange kennt ihr euch denn schon?
Wir kennen uns so ungefähr 15 Jahre und haben uns damals über gemeinsame Freundinnen kennengelernt. Da war ich so 15 oder 16 und das war auf der Teppich-muss-raus-Party, ein großes Event am Wochenende.
Was ist das?
Zwei Schwestern durften feiern, weil ihre Eltern das Haus renovieren wollten und gesagt haben, ach, dann feiert nochmal, macht alles dreckig. Mhm. Und ich hatte schon öfter von Flo gehört, aber ihn noch nie getroffen. Und dann standen wir so draußen, haben so ein bisschen krepelige, selbstgedrehte Zigaretten geraucht und uns unterhalten. Und Flo, der hat mir sofort das Gefühl gegeben, wir würden uns schon ganz lang kennen und hat mir sehr interessiert zugehört, hat ganz viel gefragt. Und ich habe da schon gedacht, krass, was ist das für ein begeisterungsfähiger Mensch? Und ja, ab da haben wir uns öfter gesehen. Es war ein relativ großer Freundeskreis. Wir waren damals, glaube ich, eher in so einer Abgrenzungsphase. Wir haben so 60er und 70er Musik gehört statt Charts, weil wir es einfach cool fanden und haben gemeinsam so ein bisschen über die Mainstream-Leute gelästert.
Wir haben uns getroffen und haben Weintasting gemacht, haben irgendwie alte Platten gehört, haben dann Mucke gemacht und nicht wie andere immer ins Studio und die Disco, wo wir natürlich auch viel waren. Aber unser Programm vorher war halt schon noch, glaube ich, anders.
Ich war so eine hochkulturellen Jugendlichen.
Überhaupt nicht.
Das ist auf dem Land. Ich dachte, da geht man zum Dorfbums am Wochenende.
Ja, wir waren so richtig Möchtegern. Der Wein, der war nämlich so 3-Euro-Wein aus dem Supermarkt und der hätte auf jeden Fall gar kein Weintasting gebraucht. Ja, aber wir haben uns besonders cool gefühlt und wollten uns, glaube ich, einfach so ein bisschen von der Masse abheben, die so nächtelang in der Dorfdisco rumgehangen hat, wo wir dann auch irgendwann gelandet sind. Also, naja. Und uns war allen klar, wir wollen nach der Schule so das Land verlassen und in die Stadt ziehen.
Ich wusste eigentlich, ich will später in die coole Stadt Hamburg und will mir da so ein fettes Loft dann holen, was man ausbaut und am besten noch irgendwie Design studieren und oder Kunst und dann dort richtig schön Kohle machen. Was doch geil ist, habe ich mir gedacht. So.
Ja, da ist ja irgendwas dazwischen gekommen dann.
Ja, ein bisschen. Also das war die Vorstellung früher. Mhm. In diesen Jahren hatten wir aber auch alle so ein relativ ähnliches Leben. Wir haben bei unseren Eltern gewohnt, waren auf den gleichen Dorfpartys, kannten die gleichen Leute und hatten auch irgendwie so eine gleiche Vorstellung vom Leben, also wie es so funktionieren soll. So Nazis sind scheiße, das war klar. Wir wollten mal einen kreativen Job haben und viel reisen. Und während ich noch im Abi gesteckt habe, hat Flo eine Tischlerlehre im Ort angefangen. Und ich bin dann nach der Schule, nach ganz klassisch wie alle, nach Neuseeland gegangen, habe so Work and Travel gemacht und habe dann...
Ich nicht.
Ja, also in meinem Jahrgang haben das ungefähr alle 50% gemacht. Ich habe dann angefangen zu studieren in Bremen und unsere Freundinnen und Freunde haben ähnliche Sachen gemacht, sind auch alle weggezogen. Wir hatten dann so einen Lebensstil wie, wochentags feiern gehen, relativ frei leben, kaum Anwesenheitspflicht. Sowas halt. Und Flo, der steckte halt mitten in dieser Ausbildung fest. Und wenn er uns dann am Wochenende öfter mal besucht hat, waren wir eigentlich schon verkatert und hatten gar keinen Bock mehr feiern zu gehen, weil das hatten wir ja Mittwoch und Donnerstag schon erledigt.
War
Warst du dann auch manchmal sauer auf uns? Also du gehst arbeiten und wir hängen wie Nichtsnutze rum?
Ja, was heißt Nichtsnutze? Ich habe ja schon mitgekriegt, dass ihr auch studiert habt irgendwo nebenbei, ne? Ich fand eher so, krass, ihr seid alle am Studieren und macht irgendwie so krasse Sachen. Und ich hänge einfach da in meiner Ausbildung rum. Das hat mich schon so ein bisschen gekränkt, glaube ich.
Das ist aber komisch, weil das ist immer so ein gegenseitiges Bewundern, dass das, was die anderen machen, irgendwie immer von außen cooler wirkt, als wenn es von selbst
Na
macht.
Na klar. Es war mir damals auch überhaupt nicht klar, dass Flo sich da so gekränkt gefühlt hat, weil also so ein Studi-Lebensstil war jetzt auch nichts Besonderes. Ja, und die Ausbildung, die er gemacht hat, die war eigentlich genau sein Ding. Also er wusste, Holz, das ist das Medium, mit dem er arbeiten möchte. Und er hat es dann auch durchgezogen bis zum Ende, hat für sein Gesellenstück, das war so ein abgespaceder weißer Schreibtisch, dann auch noch so einen Preis bekommen. Mhm. Und ja, also er wusste, Tischler sein, das ist das, was er möchte. Aber wie es genau weitergeht, das wusste er noch nicht. Und dann, es war an einem warmen Sommerabend im August, da ist was passiert, was sein ganzes künftiges Leben irgendwie beeinflusst hat. Er ist mit dem Auto nach Feierabend durch die Stadt gefahren und dann hat er eine Wandergesellin die Straße entlang laufen sehen. Das ist eine Tischlerin auf Wanderschaft in so einer schwarzen Kluft.
Und zwar ist sie durch Falling gelaufen und ich bin gerade mit dem Auto durchgedüst, bin dann umgedreht und wieder zurück und habe dann angehalten, habe sie gleich gefragt, ob sie schon Schlafplatz hat, ob sie irgendwie eine Unterkunft braucht. Und so, ja, klar, warum nicht? Sie war gerade bei der Schreinerei, wo ich Ausbildung gemacht habe. Und die haben aber leider keine Arbeit gehabt. Und deswegen war sie gerade wieder so ein bisschen auf Suche. Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen. Und dann saßen wir auf dem Balkon und haben 2-3 Kaffee getrunken.
Max, du hast ja auch eine Tischlerlehre gemacht. Warst du danach auch auf Wanderschaft?
Nee.
So mit Korthosen und so?
Ich fand das aber wirklich immer sehr, sehr, sehr reizvoll und war mal kurz davor. Ein Freund von mir, der hat das gemacht und hat danach auch wahnsinnig tolle Geschichten erzählt. Mir ist dann irgendwann die Musik dazwischen gekommen, weil ich dachte, ich werde irgendwie Popstar oder sowas. Aber vielleicht, ich hätte, glaube ich, auch eher wandern sollen.
Und das war wirklich so eine Tischlerin, genau. Die dann so in Korto, also wie es die Männer auch dann tragen, mit so einem
genau.
Hut und so einem Stock auch? Oder?
Genau, also die war Wandergesellin, hieß Silke, war zu der Zeit schon ein Jahr unterwegs und hat Flo dann so die halbe Nacht von ihrem Leben auf Wanderschaft erzählt. Also dieses so romantische unterm Sternenhimmel schlafen und dann immer in verschiedenen Werkstätten arbeiten, trampen, ohne Geld unterwegs sein und heute arbeiten in Norddeutschland und morgen Party feiern in Bayern. Mhm. Und Flo war klar, das will ich auch.
Und für mich war das natürlich boah, geil und voll fasziniert. Und sie hat dann auch bei uns übernachtet. Und am nächsten Tag habe ich sie dann noch Richtung Autobahn gebracht, dass sie weiter trampen konnte. Und das war für mich wie so eine neue Option. Ich hatte da vorher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Es war mir aber auch überhaupt nicht bewusst irgendwie. Und dann habe ich gesagt, gut, das muss ich machen.
Wisst ihr was so über die traditionelle Wanderschaft?
Nee, ich weiß nur noch, ich habe auch mal eine richtige Gruppe gesehen von Wandergesellen, die dann alle mit ihrem geilen Outfit da unterwegs waren und dann waren so ein paar Touristen, die wollten die fotografieren und da waren die total sauer.
Ja, klar.
Das ist so, man sieht schon.
Darf man das nicht, oder?
Ich weiß nicht, aber man sieht es einfach schon selten.
Also ich glaube schon, aber Fragen vorher wäre wahrscheinlich.
Genau, und die haben einfach so drauf losgeknipst. Nee, ich weiß wirklich gar nichts, also. Weil das wirkt immer so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen.
Ja, ist es tatsächlich auch. Es ist eine Tradition aus dem 12. Jahrhundert nämlich. Mhm. Aber es machen jetzt auch noch Leute, meistens so zwischen 20 und 30 sind die Leute alt, wenn sie in einem Handwerk ihre Gesellenprüfung abgelegt haben, dann können sie loswandern. Und die Wanderzeit dauert so traditionell 3 Jahre und einen Tag. Ja, also ewig lang. Und in der Zeit dürfen sie nicht nach Hause kommen. Also es gibt dann so eine Bannmeile, 50 Kilometer um den Heimatort.
Oh Gott.
Und die darf man nicht durchbrechen. Früher war das tatsächlich auch die Voraussetzung, um eine Meisterprüfung ablegen zu können. Das ist heute nicht mehr so. Ja, und dann wandern die so durch die Gegend und lernen was im Handwerk dazu und lernen aber auch so Kulturen, andere Länder, was weiß ich was kennen. Und es gibt aber extrem strenge Regeln. Also diese Bannmeile, die ich eben schon genannt habe. Dann dürfen sie keine Handys mitnehmen, auch 2020 noch nicht. Die Reisenden, die müssen mit 0 Euro losgehen und dürfen auch kein Geld für Unterkünfte und Transport ausgeben. Also sie können Geld verdienen in verschiedenen Werkstätten, aber ja, Unterkunft muss immer
Gibt es da so eine Gesellenbibel, wo das alles drinsteht? Oder, also ich stelle mir das so vor, was ist, wenn ich schummel? Also wenn man Marathon läuft und ein Stück mit der U-Bahn, das merkt doch auch keiner.
Also war die Ehre.
Die Ehre, ja.
Diese Ehre.
Ja.
Klar.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass diese Wandergesellinnen und Gesellen sich untereinander kontrollieren. Mhm. Also da wird jetzt vielleicht niemand petzen, aber ich glaube, da möchte man schon so als ehrlicher Mensch dann bekannt sein. Naja, und für Flo klingt das eigentlich ziemlich perfekt, weil er kann unterwegs sein, die Welt kennenlernen und gleichzeitig aber auch ein bisschen Geld verdienen und, was ihm total wichtig ist, sich im Handwerk weiterbilden und vielleicht auch so seinem Traum als Designer ein Stück näher kommen. Und dann hat er wirklich, ich kann mich noch erinnern, alles über diese Wanderschaft gelesen, was es im Internet gibt, wochenlang. Und insgesamt dauert seine ganze Vorbereitung fast ein Jahr. Mhm. Er fährt auch so verschiedene Gesellinnen und Gesellentreffen und stellt sich da vor. Und lernt seinen Altgesellen Erik kennen. Also Altgesellen sind die Leute, die die jungen Menschen auf die Straße bringen. Und er kauft sich auch relativ am Anfang so eine beige Wanderskluft. Mhm. Weil er einfach, hat er mir noch erzählt, findet er schicker als so eine schwarze.
Ach so, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur die schwarzen.
Ja, und dann merkt er tatsächlich, als er seinen Altgesellen Erik kennenlernt, das ist so die völlig falsche Farbe. Also ich glaube, Steinmetze tragen beige. Ach so. Und Tischler tragen schwarz. Und dann so kurz, bevor er dann losgeht, muss er die noch schwarz färben. Das funktioniert aber auch nur so halb und sieht dann so grau aus. Letztendlich braucht er eine komplett neue Kluft. Das war so witzig. Und dann kauft er sich noch ein paar gute Wanderschuhe, meldet sich wohnungslos, gibt fast sein gesamtes Geld aus und hat nur noch so ein ganz bisschen Kohle auf dem Konto, die dann seine Krankenversicherung abbuchen kann.
Es war natürlich schon so ein bisschen wehmütig. Oh, hört man so lange nichts voneinander. Zum anderen war das aber auch endlich der Schritt, wo ich von zu Hause raus bin und jetzt bin ich auf Reisen gegangen. Ihr wart ja alle schon mal im Auslandsjahr und habt euer Ding gemacht. Ihr wart ja zwischendurch auch einfach mal ein Jahr weg. Und jetzt war es für mich endlich der Schritt, ja geil, jetzt ziehe ich nach und ich ziehe los.
Ja, und am 1. Juli 2013 will Flo losziehen. Und davor gab es eine Riesenparty, also im Garten seiner Eltern waren irre viele Leute, ich weiß nicht, 200 Menschen oder so. Und bis zum Sonnenaufgang haben wir da im Garten am Feuer gesessen, getanzt, gesungen, getrunken. Und Flo, der ist durch den Garten gelaufen, total kopflos gefühlt, hat sich von allen verabschiedet und war aber mehr so geistig total abwesend schon auf Wanderschaft. Mhm. Und ja, am Morgen des Losgehens haben wir ihn dann alle zum Ortsschild gebracht. Das macht man so traditionell. Und das war so emotional. Also alle Menschen, seine ganze Familie, Freunde standen da vor diesem Ortsschild und das war, ich hatte einen richtigen Kloß im Hals. Hätte ich gar nicht so erwartet.
Und dann sagt dein Altgeselle, schau noch einmal in deine Familie und deine Freunde, schau die alle nochmal an und sag tschüss. Ich meine, selbst mir kamen dann die Tränen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, zu wissen, dass du so lange weg bist. Ich meine, ich wusste ja, dass ich irgendwann auch euch mal wiedersehe und die Familie ja auch mal im Urlaub irgendwo besuchen kann. Aber trotzdem ist schon echt ein sehr krasser Moment. Es waren sehr tiefe Blickkontakte und sehr, sehr ähnlich, ja. Dann sich fallen zu lassen in die Hände der Gesellen, die einen dann weggetragen haben vom Ortsschild, so. Und sie einen dann hingestellt haben, zack, irgendwer hat dir das Gepäck auf die Schulter geschmissen, irgendwer hat dir deinen Hut wieder aufgesetzt und dann ein Geselle rechts, ein Geselle links und die haben darauf geachtet, dass du dich nicht mehr umdrehst. Und dann geht's los. Dann läufst du nur geradeaus und es ist, weiß nicht, unbeschreibliches Gefühl. Schön, traurig, ja.
Wie alt war Flo denn da eigentlich?
21. Mhm. Ja, und wir, die andere Seite, ja. Wir stehen da auf dem Mordschild und winken.
Hast du geheult?
So. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nicht. Aber es war kurz davor, weil vor allem, wenn man so seine Oma und seine Mama angeguckt hat, das war herzzerreißend. Mhm. Naja, und Flo, der ist dann so inmitten dieser neuen Gemeinschaft, die wir zwar kennengelernt hatten bei der Abschiedsparty, aber ja noch nicht kannten. Und ja, also so waren dann auch die nächsten Jahre. Dass die Wandergesellinnen und Gesellen, das waren die Leute, die ihn so am besten verstanden haben. Ja.
Und die erste Nacht haben dir die Gesellen dann gezeigt, wie man dann aus seiner Hauptrolle vom Gepäck, wo die Arbeitsklamotten so eingerollt sind, wie man da aus dieser Rolle dann ein Fremdenbett baut, quasi ein Gesellenbett. Und dann richtig gemütlich gemacht und dann noch ein, zwei Flaschen Wein getrunken und gesungen und gequatscht. Und irgendwann legt man sich dann einfach hin. Und das war, ich meine, du liegst dann da mit 20 Leuten. Ich meine, wir waren, glaube ich, über 30 Gesellen. Also lagen wir auf einem Fußballplatz. Alle aufgereiht.
Müssen die eigentlich dann vorher fragen oder legen die sich dann einfach hin und pennen?
Ne? Ich glaube, meistens fragen sie, weil es dann auch unkomplizierter ist. Und ich glaube, auch so Leuten schlägt man das selten dann ab, den Moment. Ja, und das Witzige, was er mir erzählt hat, er musste immer so als Erster aufstehen morgens, um seine Sachen zusammenzupacken, weil er das halt noch nicht drauf hatte, diese Technik, wie man das so und wieder so zusammenrollt und in dieses Ledergeschirr packt. Und obwohl er eigentlich jetzt weiß, das ist so die absolute Freiheit für die nächsten 3 Jahre, muss er sich daran erstmal so ein bisschen gewöhnen. Also das wenige Gepäck, die wenigen Sachen und dann auch nichts für seine Unterkunft zu bezahlen.
Dann war es auch wirklich so, als wir losgelaufen sind, dass ich immer morgens nach dem Aufstehen auf der Wiese schon gedacht habe, okay, wo reisen wir jetzt hin, wann reisen wir los und wo schlafen wir denn jetzt heute Abend?
Ja, deshalb ist er halt ein bisschen so nervös. Aber was er mir über seine ersten Tage erzählt hat, ist eigentlich super entspannt. Also sie wachen auf, ziehen sich an, suchen sich ein nettes Café, trinken ein bisschen Kaffee, schreiben Tagebuch, beobachten Leute.
Aber wie bezahlen
Leute.
Sie das dann schon? Das ist die Frage.
Da hat der Altgeselle, hatte natürlich Geld verdient die Ach Monate so. Zuvor und der hat ihn dann so ein bisschen ausgehalten. Und dann gegen Nachmittag, wenn sie genug Kaffee getrunken haben, dann wird die Landkarte auf den Tisch gelegt. Und dann überlegen sie sich, will ich lieber nach Aurich oder lieber nach München? Und dann geht's los zur Autobahn und dann wird losgetrimmt. Und der Erik, der hat Flo halt auch so alle Tricks beigebracht, weil da kommt man in so ein neues Leben, weiß überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. In Parkhäusern kann man wunderbar übernachten, unter Treppen kann man ganz gut schlafen. Wo sind die besten Plätze in Wäldern? Und was sind auch so die Geheimcodes in diesem Leben? Zum Beispiel, mit welchem Spruch lässt ihn eine Schaffnerin oder ein Schaffner vielleicht für ein paar Stationen gratis mitfahren, wenn das Wetter mal gerade so schlecht ist, dass man gerne einen ICE nehmen würde?
Den Spruch wollen wir jetzt alle hören.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Das ist so ein Insider, also das ist wie wenn Magier ihre Tricks nicht verraten dürfen, oder?
Ich finde, das kann man vergleichen.
Verdammt, gut, wir bezahlen weiter für die Bahnfahrt.
Ja. Naja, und 4 Monate lernt er so das Wandergesellen einmal eins von Erik. Und dann ist er alleine unterwegs das erste Mal und muss halt planen, wo schlafe ich, wie komme ich von A nach B. Zum Beispiel, wie viel Zeit brauche ich zum Trampen von Hamburg nach Maastricht in die Niederlande. Und Spoiler, es ist nicht nur einen Tag, wie er am Anfang mal eingeplant hat.
Und dann stehe ich an der Raststätte, schon seit 2 Stunden kein Auto, was mich mitnimmt. Und ich war schon echt mega frustriert. Und irgendwann stehe ich draußen gerade, gucke auf die Karte, so gegen Abend, schon 18 Uhr. Und dann kommt ein LKW-Fahrer auf mich zu, so ein kleiner moppeliger Typ, total süß. Und dann sagt er, ja, wohin? Und ich sag, hier, guck auf der Karte und sag, hier, zeig drauf, Maastricht, da so. Und er mit der Hand über die ganze Karte so, ja, Niederlande. Steige ich da ein und wir sind auf der Autobahn unterwegs und irgendwann schlafe ich ein. Und dann wache ich irgendwann auf und gucke auf die Autobahnschilder und sehe so französische Städtenamen an den Ausfahrten. Denke mir so, nein.
Bisschen zu weit.
Ja, schade. Der Fahrer will nämlich nach London.
So.
Und naja, Flo hat nur noch 5 Euro in der Tasche, deshalb will er ja auch arbeiten. Und überlegt so ganz kurz, verdammt, was mache ich jetzt? Und dann sagt der Fahrer, ach, mach dir keine Sorgen, wir tragen dich als Second Driver ein, das ist dann kostenlos. Und naja, also ich meine, er hat jetzt auch eh keine andere Wahl mehr. Und dann, naja, fährt er halt nach London und ist am nächsten Tag dann irgendwo da in der Innenstadt.
So, und dann bin ich mit der Tram dann reingefahren. Zum Buckingham Palace, dachte ich mir, das ist so mal, da gehe ich jetzt hin. Und dann, es war morgens um 6:30, bin ich dahin und stand vor dem Buckingham Palace, kein Mensch dort. Und dann kommt ein Jogger, läuft an mir vorbei, läuft einmal so im kleinen Kreis um mich rum, stellt sich neben mich und fängt an, sich so zu stretchen und sagt, oh, good morning, Mister, good morning. Ich bin wirklich in England.
Natürlich geht man zuerst zum Buckingham Palace.
Ganz klar.
Ob es 5:30 ist oder nicht.
Ganz klar. Naja, und hat er immer noch keine Kohle in der Tasche, bleibt 2 Tage in London, pennt ein bisschen im Park und fährt dann, als es ihm genug ist, zum Hafen und fährt irgendwie zurück in die Niederlande, kommt da an und der Chef, der ist erst ein bisschen sauer und dann erzählt ihm Flo die Geschichte. Er ist auch ein alter Wandergeselle und sagt nur, ja, schöne Sache, so muss das laufen. Mhm. Ja, und spätestens da hat Flo wirklich so komplett die Angst verloren vom Alleinereisen, vor der Wanderschaft. Weil wenn man in London mit 5 Euro zurechtkommt, dann hat man, glaube ich, einiges geschafft. Ja, und in den nächsten 3 Jahren reist er durch Deutschland, Niederlande, Österreich, Belgien, fliegt sogar später nach Mittelamerika, nach Nicaragua und Costa Rica. Da macht er einen Sprachkurs. Und diese ganzen Urlaube, die sind super. Aber das Beste für ihn ist eigentlich, dass er keine Termine im Kalender hat. Und er schafft aber auch so richtig was er sich vorgenommen hat. Denn bevor Flo losgezogen ist, hat Erik seinen Altgeselle ihm so zu so einem Ritual mitgenommen. Da sitzt er an einem Bach und Flo sollte sich einen Stein aussuchen und reinsprechen, was er in seinem alten Leben zurücklassen möchte.
Ich möchte meine eigenen Meinungen haben. Und ich habe damals schon gewusst, wenn ich in Gesprächen war, habe ich manchmal Sachen gesagt, wo ich relativ schnell danach gemerkt habe, okay, Moment, Flo, jetzt hast du das gesagt, aber du kannst es nicht belegen, du kannst, du hast keine Background-Gedanken dazu. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich auch gerne ablegen.
Also Flo wusste ganz genau, aber er ist eher so ein Typ, ne? Dass er hat ja auch so einen Abschluss gewählt oder so ein neues Leben gewählt, um was abzuschließen, ne?
Genau, und er schafft es tatsächlich, denn er trifft viele Menschen und er erlebt viel, er sieht viele neue Länder und Landschaften und traut sich dann immer mehr auch so seinen eigenen Standpunkt zu haben und den auch offen zu vertreten.
Also ich habe auf Wanderschaft auf jeden Fall gemerkt, dass ich Meinungen von zu Hause mitgenommen habe und übernommen habe, von meinen Eltern, von Freunden, und auf Wanderschaft dann wirklich mal gelernt habe, meine eigenen Meinungen bilden zu können und zu dürfen. Und da auch gemerkt, Mensch, da kann ich auch hinterstehen und nicht mit einer Meinung irgendwo reinzugehen in ein Gespräch und dann auf einmal zu merken, so, kann ich dir eigentlich nicht sagen, warum ich so denke. Es ging von Politik bis Ästhetikfragen, dann Ernährung, da hat man so viele Gespräche geführt.
Dann hat doch so eine Wanderschaft, so eine Walz eigentlich auch weniger so mit Arbeiten zu tun, sondern mehr mit Erwachsenwerden, oder?
Total. Und ich glaube, das hat er am Anfang gar nicht so erwartet, dass das so vollends eine Veränderung für ihn wird. Sondern er dachte, glaube ich, ja, ich lerne jetzt so ein paar Skills in Werkstätten und bin dann ein richtig cooler Handwerker. Aber er ändert nicht nur seine Meinung oder findet seine eigene Meinung, sondern seinen Blick aufs Leben, auf die Welt. Und während er früher gedacht hat, er muss noch unbedingt studieren und viel Geld verdienen, um glücklich zu werden, was er immer gesagt hat, irgendwie ein Loft und einen Flachbildschirmfernseher haben, irgendwie ein fettes Auto.
Das scheint jetzt so weit weg, das passt doch gar nicht.
Ja, es ist irre, ein Auto in der Garage zu haben, weil jetzt hat er einen Job, mit dem er immer genau so viel Geld verdienen kann, wie er braucht. Er mag den Job sehr, sehr gerne und der größte Luxus ist irgendwie so die Freiheit, die er hat. Und mir ist aufgefallen, dass er sich damit ja nicht nur so frei macht von gesellschaftlichen Konventionen und Normen, sondern auch so von vielleicht unausgesprochenen Erwartungen seines Umfelds, also von uns Freundinnen und Freunden, von der Familie. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie alle große Hoffnungen auf Flo gelegt haben, dass der mal extrem viel Geld verdient oder so, dass das ganz wichtig für uns war, aber davon hat er sich auch komplett frei gemacht. Also er möchte niemandem mehr nacheifern, hat seine ganz eigene Art von Lebensstil gefunden und die ist komplett anders als die von uns irgendwie. Und als ihm das klar wird, sagt er, okay, ich bin irgendwie noch nicht fertig mit dieser ganzen Wanderschaft und hängt noch ein ganzes Jahr ran. Genau. Und dann kommt er erst am 8. April 2017, fast 4 Jahre, nachdem er über das Ortsschild geklettert ist, zurück nach Hause. Und er fühlt sich nicht nur älter, sondern auch so ein bisschen weiser, erfahrener. Von der Welt hat er einiges gelernt im Handwerk. Und es gibt natürlich wieder so eine fette Party. Alle Wandergesellen bringen ihn nach Hause, alle Nachbarinnen und Nachbarn kommen. Und danach wird es halt total ruhig. Er zieht wieder bei seinen Eltern ein und bleibt da zurück.
Das alte Haus, der Garten, das ist mein altes Zimmer, die Leute, die man alle wieder getroffen hat, die waren ja alle ein Spiegel von dem alten Muster, in dem man war. Weil die haben ja die Entwicklung, die ich gemacht habe, nicht so mitgemacht. Auch mein Zimmer einfach. Das hat mich gleich in so ein ganz anderes Sein gedrückt. In diese alten Muster, die mich dann wieder erinnern lassen. Und ich habe schon gemerkt, dass mir das nicht so gut tut. Also ich wusste, dass ich auch bald wieder los möchte.
Oh oh, das geht doch auch nicht gut.
Mm-mm. Deshalb kauft er sich für 1.500 Euro so einen alten, klapprigen Krankenwagen, den er ausbauen will. Und dann 4 Monate nach seiner Rückkehr bricht er wieder auf. Er hat sich dann diesen Bus gekauft, der am Anfang wirklich nicht so aussah, als wäre der fahrtüchtig. Naja, er hat es dann zu einem richtigen Meisterwerk gemacht. Das ist natürlich nicht so ein typischer Campingbus, wie ich ihn vielleicht haben würde, sondern der hat Holzfußboden und so eine vertäfelte Decke, so einen kleinen Ofen, wo man Holz reintun kann. Eine Küchenzeile mit so bunten Mosaikfliesen und so einem schönen Teppich, wie er auch in einem Yogastudio liegen könnte. Naja, und jetzt reist er halt als Tischler durch die Gegend und verdient so seinen Lebensunterhalt. Ist von niemandem mehr abhängig und kann genau da sein, wo er gerade sein will, zum Beispiel in der Schweiz.
Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren am Wochenende jetzt mal ins Wallis. sind den Berg hochgedüst bis zu einem Gletscher. Und dann standen wir mit dem Bus vor diesem Gletscher, ganzen Touristen noch da, und abends sind die Touristen irgendwann alle gefahren und wir dachten so, ja, wir bleiben jetzt einfach hier, ne? Und haben dann richtig schön gemütlich gekocht hier im Bus und sind dann irgendwann schlafen gegangen, und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und guck raus, 10 cm Schnee, alles weiß. Und da dachte ich so, ja, so geil. Und kein Mensch dort. Und dann Sonnenaufgang. Und das war diese Freiheit. Ich meine, ja, das ist halt nicht nur Urlaub machen, sondern ja, Urlaub sein ganzes Leben lang machen. Immer dahin, wo man hin will.
Was hast denn du zu der Zeit eigentlich gemacht, Kim? Hast du da schon beim Radio gearbeitet, so einen richtig normalen Beruf gemacht?
Ja,
mit Computern den ganzen Tag
und
so?
Ja, ich habe immer schön, bin ich gerade so eingestiegen. Das heißt, als freie Journalistin ist man da ja auch nicht so, hat nicht am Anfang so super viele Aufträge. Mhm. Das heißt, ich habe die ganze Zeit so am Handy gehangen und habe viel gearbeitet und wollte viele Aufträge haben.
Was macht denn das mit so einer Freundschaft, also mit deiner Freundschaft mit Flo, wo die Lebenswege ja so unterschiedlich dann sind?
Ja, also ich habe mich mit Flo gefreut, also dass er so diesen Lebensstil gefunden hat, der ihm auch so gefallen hat. Aber ich habe natürlich auch irgendwie immer die Angst gehabt, dass wir uns so total auseinanderleben. Und als ich angefangen habe, Flo für diese Geschichte zu interviewen, da habe ich gedacht, das ist eine Geschichte über seinen Lebensstil, über dieses freie Leben. Aber im Laufe des Interviews habe ich gemerkt, nee, es ist auch total eine Geschichte über uns beide, über unsere Freundschaft. Als er so mit seinem Bus, er hat so eine Südeuropa-Tour gemacht, als er den neu hatte. Da war er so in Marokko und in Spanien und in Portugal. Und ich weiß gar nicht, er war monatelang unterwegs. Und wir haben uns dann irgendwann in Spanien getroffen. Da habe ich eine Woche Surfurlaub gemacht und kam dann irgendwie so darunter geflogen und war so total gestresst schon am Anfang, weil ich wusste, in 6 Tagen muss ich zurück ins Flugzeug nach Berlin. Und wir standen dann so im Supermarkt. Ich weiß noch, Flo hatte so ein kariertes Hemd an, das hat er, glaube ich, immer noch, mit so einer Kette, offenem Hemd, total braun gebrannt, so ein Federohrring, und ich so die übergestresste Touristin daneben. Was brauchen wir jetzt alles? Wir müssen jetzt ganz schnell einkaufen. Dann muss ich ganz schnell an den Strand und ganz schnell surfen lernen. Und da ist mir so aufgefallen, oh Gott, ich bin so eine Sklavin dieser Gesellschaft.
Du bist ein richtiger Spießer.
Ich bin eine richtige Spießerin. Das ist richtig unangenehm. Und da habe ich mich immer gefragt, verdammt, merkt er das eigentlich auch? Und ich hatte ja auch irgendwie Angst, so Flo vor den Kopf zu stoßen. Ich wollte jetzt ja auch nicht sagen, du bist ein extremer Hippie und du bist so anders als ich. Aber für dieses Interview haben wir jetzt nochmal so ein bisschen die Karten auf den Tisch gelegt. Und ich habe ihn gefragt, also Dinge gefragt, die mich schon viel länger beschäftigen.
Wir haben uns dann ja manchmal gesehen, so entweder in Berlin oder bei Freundinnen und Freunden, mal auf einem Festival. Und ich hatte manchmal das Gefühl, du willst mir die Welt erklären, wenn du so von deinen Reisen erzählst. Und das hat mich auch irgendwie ein bisschen provoziert, auch wenn es mir unangenehm ist. War dir das klar?
Nee, ich glaube, es war mir gar nicht bewusst. Bei mir saß das ja auch ganz tief, dass ich damals in der Ausbildung war und ihr wart alle am Reisen und ich musste mir von euch die Welt erklären lassen und ihr habt Bilder gezeigt von was ich wo und habt diese Freiheit genossen. Ich habe dann irgendwann auch gedacht, Mensch, Flo, geil, du kommst jetzt von weiß ich wo und du kannst jetzt ein bisschen was erzählen. Und ihr seid gerade am Studieren, das heißt, ihr könnt jetzt gerade vielleicht nicht verreisen. Dann habe ich immer so gedacht, ich bringe einfach ein bisschen was mit.
Ich habe mich im Gegensatz zu dir immer so extrem spießig gefühlt. Hattest du da nicht auch manchmal die Angst, dass wir uns auseinanderleben?
Ach was. Nee, das hatte ich da nicht. Nicht das Gefühl, dass man sich großartig auseinanderlebt. Aber ich wusste schon, dass wenn ich jetzt wieso am Reisen bin, dass ich immer mal wieder andere Sachen mitbringe, wenn ich irgendwie nach Berlin komme, oder dass ich halt andere Sachen von außen noch mit einbringe. Das war mir schon klar dadurch, dass durch dieses ganze Reisen.
Hast du dich da auch manchmal ein bisschen uns überlegen gefühlt?
Nein, nicht überlegen, sondern ich sehe halt einfach andere Sachen. Dafür seid ihr halt voll im Stadt drin, was ich mir halt immer gedacht habe, ihr könnt wirklich was aufbauen. Und man wird halt sesshaft, man hat eine Gemeinschaft, man hat vielleicht auch mal irgendwo eine Kneipe, wo man immer gerne mal wieder mit Freunden sich abends trifft und sowas. Das gab es für mich halt nicht. Und das fand ich immer ziemlich schade.
Dann ist es eigentlich, finde ich, auch so eine Geschichte von so gegenseitiger Sehnsucht. Also ganz verschiedene Sehnsüchte, oder? Also du oder wir einerseits nach der Ferne und Flo aber bewundert dann wieder dieses Sesshafte, was aber in ihm vielleicht gar nicht so drinsteckt, oder?
Ja, so dieses Everyday Life, was wir halt überhaupt nicht schätzen, weil wir das als so ganz, als ganz normal ansehen. Ich fand das auch total schön und ich hätte da gar nicht so erwartet, dass wir dann auch so emotional und tief dann darüber sprechen, aber ja, uns ist aufgefallen, wir haben uns zwar irgendwie verändert und auch irgendwie, ja, finden das auch gut, wie wir uns beide verändert haben, aber so ganz so schlimm auseinandergelebt haben wir uns dann doch nicht, wie ich so zwischendurch befürchtet hatte. Und ich glaube, auch dieses Interview hat das nochmal gefördert, dass wir so ein Verständnis füreinander haben und auch für die Ängste des jeweils anderen.
Man sollte sich vielleicht gegenseitig öfter interviewen, Max, oder?
Ich frage mich bei dieser ganzen Geschichte mit Flo, vielleicht kannst du das ja beantworten. Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass der Bursche vor irgendwas flieht? Der will nicht zu dieser normalen, in Anführungszeichen, Gesellschaft gehören, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass er das so geplant hat, aber dass er das irgendwann so auf dem Weg festgestellt hat, weil er gesehen hat, so dieses ganz einfache Leben ohne Plan, ohne Termine, das gefällt ihm einfach so gut, dass er das andere dafür aufgeben will. Und ja, vielleicht ist es auch diese Angst, die er dann irgendwann mal überwunden hat vor dem, oh Gott, was kommt nächste Woche, was kommt morgen, dass er das irgendwann mal aufgegeben hat und festgestellt hat, ich kann das und deshalb brauche ich diese, in Anführungsstrichen, normale Gesellschaft gar nicht.
Das ist doch das, was wir als normale Spießer und Spießerinnen jeden Tag immer üben, im Hier und Jetzt sein und nicht immer in die Zukunft und in die Vergangenheit denken.
Ja, genau, diese Meditations-Apps, die es gibt, die hat Flo halt schon vor ein paar Jahren ausprobiert.
Wie geht's Flo denn heute? Wo ist er denn gerade?
Flo ist in Bern und hättest du mich mal vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht. Aber er hat beschlossen, erstmal eine Weile dort zu bleiben.
Nein!
Ja, also die Stadt gefällt ihm und auch so... die Schweiz mag er sowieso gerne, die Berge, aber ausschlaggebend ist auch, dass er dort eine Frau kennengelernt hat, für die er beschlossen hat, dort zu bleiben. Aber natürlich geht es jetzt nicht in eine feste Wohnung, Dreizimmerwohnung mit Balkon, sondern sie bauen sich gerade einen Feuerwehr-LKW aus. Der ist gerade Tag und Nacht damit beschäftigt, diesen LKW fit zu machen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, aber er möchte sich offen halten, irgendwann auch mal mit mehreren Menschen verreisen zu können, vielleicht mit einem Kind, mit einer Familie. Und für ihn ist immer noch klar, also so dieses typische sesshafte Leben, das will er nicht.
Sie hat auch schon jahrelang mal in einem Wohnwagen gelebt, als sie mit dem Zirkus unterwegs war. Und sie kann sich das auch vorstellen, jetzt in einen LKW zu ziehen und damit weiterzuziehen. Und dann auch mit Kind später. Und das Kind halt auch ein bisschen was sehen zu lassen. Nee, ich lasse mich nicht in der Stadt binden, an eine Wohnung oder so. Es muss weitergehen, raus. Ich brauche diese Flexibilität, weil ich einfach weiß, was für einen Wert das hat, unterwegs zu sein, sein zu können.
Ah, jetzt sehe ich vor meinem geistigen Auge schon ganz viele Hörer und Hörerinnen so dahinschmachten, ja, vom Radio oder am Podcastgerät und denke so, ja, genau, Flo, du sprichst mir aus der Seele. Danke auf jeden Fall Kim Neubauer für diese Geschichte der Woche, die Geschichte eigentlich eurer Freundschaft.
Das stimmt.
Tschüss.
Tschüss.
Und übrigens, der Plus-1-Podcast, der bringt Ihnen jeden Freitag solche langen, aber auch kurze Geschichten fürs Wochenende und das auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die Sie sich vorstellen können. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Und Plus Eins kann bedeuten, Sie haben dann Lieblingsmenschen an der Seite, alles wunderschön, Beziehungen sind ja quasi das, was uns Menschen auch ausmacht, aber was, wenn aus dem Plus Eins ein Minus Eins wird? Max, lass uns über Trennung reden.
Ich würde gar nicht sagen Minus Eins, Eins. Es wird einfach wieder Eins.
Es wird einfach wieder Eins, recht, ja. Ich war noch nie gut in Mathe. Also wir haben ja nicht nur die Arbeit gemeinsam, wir wurden auch beide Anfang des Jahres von unseren Frauen verlassen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass bei mir da nur Katzen im Spiel sind. Bei dir oder bei euch sind ja die Kinder im Spiel. Da haben wir schon drüber gesprochen. Hättet ihr euch ohne Kinder schneller getrennt? Was meinst du?
Puh, nee, glaube ich nicht.
Nee?
Glaube ich nicht. Nee. Das, vielleicht war das so ein Punkt, vielleicht noch so ein halbes Jahr, so, dass man, aber das schwelte schon eine ganze Weile und nee, man musste das dann halt hinkriegen mit den Kindern. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Kinder und keine Katzen habe.
Wieso? Du wolltest dir doch Katzen anschauen.
Ja, das kommt auch noch irgendwann, aber in diesem Moment.
Wir haben das vorhin nur so kurz angetippt, dieses den Kindern das sagen oder dem Kind das sagen. Was war denn eure größte Angst da vorher?
Na, die größte Angst war wirklich, dass irgendwann das zu dem Zeitpunkt ja 11-jährige Kind denkt, es hat irgendwas mit ihr zu tun. Und es hatte ja definitiv nichts mit ihr zu tun. Und das aber wirklich so zu erklären und den Boden so zu bestellen, dass man das sagt und das Kind es auch wirklich glaubt und dass man das auch vorleben kann. Also man kann ja auch viel dem Kind sagen, du, das wird super jetzt mit Mama und so.
Kriegst noch ein tolles anderes Zimmer, eine andere Wohnung.
Genau,
noch.
Wenn dann allerdings die Tür zugeht und der eine beim Kind sich über den Ex-Partner beschwert, dann fällt das schon mal alles in sich zusammen. Also man muss da, finde ich, schon mit sehr, sehr klarem Kopf. Und das ist halt das Schwierige an so einer Trennung. Man mag keine Trennung, niemand mag Trennung, das ist furchtbar. Und trotzdem rate ich jedem, irgendwie so einen kühlen Kopf zu bewahren und das so ein bisschen durchzuanalysieren, wie das dann funktioniert. Und das haben wir irgendwie geschafft. Also habe ich jetzt das Gefühl. Also wer weiß, was in 2 Jahren ist, wenn dann plötzlich neue Partner kommen, die furchtbar sind, die man nicht leiden kann, die versuchen, Ersatzpapa zu sein oder was auch immer. Aber Stand jetzt ist wirklich, dass dieser Abend, ich werde meinen Lebtag nicht vergessen, also wo wir das der Tochter gesagt haben, am Anfang sehr, sehr viel Tränen waren. Und dann aber auch ganz, ganz schnell bei ihr so eine Ruhe eingekehrt ist, wo sie dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt so und damit gehen wir jetzt alle um. Also wir haben auch weiterhin, das war ein bisschen komisch und auch für mich komisch, immer wieder gesagt, dass die Familie weiter existiert. Und dazu muss man wissen, dass ja schon mal so eine Trennung vorstatten gegangen ist und bei der ersten Tochter und alle größeren Festivitäten. Ob das
macht ihr ja alles zusammen.
Machen wir immer alle zusammen. Und ich bin definitiv kein Hippie, aber ich liebe einfach Weihnachten und auch Osterfrühstücke und sowas. Und deswegen sind das so heilige Zeiten. Und wir haben es immer vorgelebt, also auch bei der ersten Trennung. Und deswegen war wahrscheinlich jetzt auch die zweite Trennung für das Kind schneller nachvollziehbar als vielleicht für Kinder, die sowas, so ein Patchwork-Konstrukt nicht überhaupt kennen, gar nicht kennen.
Das Coolste fand ich aber eigentlich die Reaktion von deiner großen Tochter.
Ja, das ist, die hatte natürlich, wir standen alle in der Küche, meine Frau sagte, dass sie auszieht und die Kleine fing an zu weinen und dann ging die große Tochter, 17, zur Kleinen, 11 und sagte wirklich, nahm sie in den Arm und sagte nur, wir schaffen das. Und das sind halt solche Sachen, also da sitzt du dann auch als Erwachsener da, der sich ja diese Situation unterschiedlich vorkommt. Das passiert wahrscheinlich dann geht sie weg, dann heult sie, dann gehst du hinterher und dann nimmst du ihn ins Arm. Und das war einfach dieses Entwaffne, wir schaffen das. Und danach ist auch die Kleine ruhiger geworden, das hast du ganz klar gemerkt. Und die beiden, die haben jetzt, 6 Jahre oder sowas Unterschied, die haben jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun, hatten sie aber davor auch nicht. Und trotzdem sind die ein Anker für sich. Und das ist natürlich ein großer Vorteil auch bei so einer Trennung gewesen.
Was genießt du in deinem Single-Leben mit 2 Töchtern und 3 Balkonen jetzt am meisten?
4 Balkone.
4 Balkone, stimmt ja.
Naja, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Nein, was ich am allermeisten gerade schätze, ist diese sehr, sehr, sehr coole, ich nenne es mal Surfer-Attitüde, die plötzlich jeder bei uns im Haushalt an den Tag legt.
Das ist, weil die Mutter nicht mehr da ist?
Nee, aber es ist wirklich anders. Weil Väter sind natürlich so ein bisschen, weißt du, die, ich bin wahrscheinlich ein bisschen laissez-faire und ich mache auch sauber und so und ich mache auch was mit Saugen, aber ich bin nicht so wahnsinnig, ich möchte es mal manisch nennen, weißt du? Ich bin eher so ein, ich bin so ein Cool-Dad und das wird ja auch gerne mal gehasst, also von den Müttern, also wir finden es gerade ganz gut.
Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß in deiner Cool-Daddy-WG. Max Spalleck, vielen Dank.
Tschüss.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche begrüßt Sie hier Sonja Koppitz, ich schon wieder. Was für ein Zufall. Bis denn dann.